Also das schüchterne Mädchen, das über eine Kultur und eine Gesellschaft versucht wurde zu streamline, bekommt ein 3-Tages-Ticket in die Freiheit, um etwas ganz, ganz Neues. Kannst du den Begriff nochmal sagen? Ich kann mir das nicht merken.
Allseits entwickelte sozialistische Persönlichkeit.
Das zu erleben?
Ja.
Und dieser Schlüsselmoment, jetzt stehst du vor der Kamera, jetzt oder nie. Moderatorin, Mentorin und Mutter. Und sie begleitet Menschen dabei, ihre ganz, ganz eigene Power in der Stimme wiederzufinden, im Sinne von, ich nehme meinen Platz ein und ich bringe zum Ausdruck, was ich möchte.
Yes.
Von ganzem Herzen herzlich willkommen, liebe Angela Ellis.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist. Du arbeitest mit Stimme im Sinne von Sprache, im Sinne von ich beziehe Position und sage, was ich möchte. Du hast mir verraten, dass du selber als junge Frau irrsinnig schüchtern gewesen bist.
Ja, so ist es.
Wie kommst du dazu heute, also ich meine, wie kommt ein irrsinnig schüchternes, heranwachsendes Mädchen, eine junge Frau dazu, sich beruflich auf den Weg, auf die Laufbahn einer Moderatorin einzulassen? Denn sie war auch 15 Jahre im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen und hat Politmagazine moderiert und Wissenschaftsmagazine moderiert. Mhm. Und wie bist du dazu gekommen? Warum, wie hast du deine Schüchternheit überwunden?
Also eben so, wie es klingt, nicht. Also das war kein geradliniger Weg. Hier war A, schüchtern, und da ist jetzt Z, Ziel, sie redet. Und das auch noch vor der Kamera oder auf der Bühne. Sondern, also heute im Nachgang kann ich es mir nur so erklären. Ich bin ja ein Kind der DDR und bin damit halt in einem Land aufgewachsen, in dem man eigentlich nicht sagen konnte, was man wollte. Ja. Also es war besser, die Klappe zu halten, ehe man irgendwas Falsches sagt und dafür dann vielleicht ins Gefängnis wandert oder irgendwelche anderen Schwierigkeiten kriegt. Und in der DDR war es auch so, dass es ja nicht darum ging, individuell und einzigartig zu sein und seine individuelle Freiheit zu leben, sondern eher so uniform, sich in dieses Kollektiv einzupassen. Es gab diese Formulierung von der allseits entwickelten sozialistischen Persönlichkeit, die man werden sollte. Und das war so das eine, was mir eben von Kindheit an übergestülpt wurde. Und dazu kommt noch mein Elternhaus. Die waren sehr religiös, sogar in der Freikirche, wem immer das jetzt was sagt. Und auch da gab es ja so eine Überstülpung, ne? Wie man religiös zu sein hat, wie man gottesgläubig zu sein hat. Die Frau zum Beispiel im Übrigen dem Manne untertan und mit Kopftuch beten. Und das war so die zweite Welt. Und ich glaube heute, dass ich einfach als Kind zwar sehr, sehr viel beobachtet habe, also alle Fotos, die du von mir in der Kindheit siehst, da sitze ich immer da und meistens noch hier so ein Finger, hier irgendwie so, ne? Aber die Augen...
Ach Gott, da habe ich eine ganz... Entschuldigung, ja. Da muss ich gleich Quatsch machen. Erzähl weiter, entschuldige bitte. Ich habe ja alle, die wissen, was das ist.
Ja, für was steht das?
Das ist ein Film mit... Das ist eine Verarschung von Krieg der Sterne.
Okay.
Und entschuldige, weil du so gemacht hast, weil das... Oh Gott, das müssen wir rausschneiden, aber es ist so lustig.
Nee, müssen wir gar nicht rausschneiden. Ich bin ja ostsozialisiert, deshalb kenne ich natürlich auch Krieg der Sterne jetzt nicht so gut, um das sofort zuordnen zu können. Aber jedenfalls, so sitze ich halt als Kind immer da, ne? So den Mund noch so ein bisschen zuhalten, aber eben beobachten und gucken. Und das heißt, ich habe mir ja schon immer viel Gedanken gemacht. Ja? Ja. Ich habe viel wahrgenommen, aber ich habe halt nicht gesprochen.
Ja.
Und wie kam das dann? Im Prinzip war es tatsächlich ein herauskatapultiert werden aus all meinen Zusammenhängen, als ich ein Jahr bevor die Mauer fiel, das wusste man damals ja nicht, dass sie ein Jahr später fallen würde, durch viele gute Zufälle, die lasse ich jetzt mal weg, das dauert zu lange, ein Visum bekommen habe für 3 Tage, um in den Westen zu gehen und mich entschieden habe, dort zu bleiben. Das heißt, meine Eltern waren noch in der DDR, meine Familie war noch in der DDR, ich war im Westen, kein Geld, nicht wissend, wie es weitergeht, habe mich für ein Stipendium beworben und das war eine journalistische Nachwuchsförderung Und da war ein Seminar über Fernseharbeit und dann wurde ich vor eine Kamera gestellt und das war der Moment, wirklich, entweder du machst das jetzt, entweder du redest jetzt oder du kannst gleich wieder zurückgehen in die DDR. Und diese Herausforderung und natürlich auch das Gefühl, ich bin endlich frei. Ja, ich kann endlich sagen, was ich will, ich kann endlich reisen, wohin ich will. Das hat natürlich auch was gepusht in mir. Jedenfalls so kam ich dazu, dann ins Reden zu kommen. Ich bin auch durch x glückliche Zufälle oder vielleicht wollte das auch das Universum eben gleich vor der Kamera gelandet. Von Haus aus bin ich ja Theologin, weil ich in der DDR nichts anderes studieren durfte als Theologie. Aber ich wusste schon immer, dass Pastorin zu werden nicht meine Berufung ist. Und insofern war da natürlich die Arbeit vor der Kamera für mich ideal, weil ich musste nicht auf die Kanzel, aber ich konnte halt vor der Kamera Menschen das vermitteln, von dem ich den Eindruck hatte, das hilft ihnen. Ja? Also die Arbeit einer Moderatorin ist ja für mich eher eine dienende Funktion. Also ich gehöre nicht zu den Moderatoren, die sagen, oh, hier bin ich und bewundert mich mal alle, schön, dass ich da bin. Ne? Sondern ich habe mich schon immer so verstanden als Dienende dem Auftrag der Sache, also eine Veranstaltung toll zu machen, sodass die Menschen sich inspiriert fühlen, dass sie fröhlicher nach Hause gehen, als sie gekommen sind. Und die mit mir auf der Bühne oder vor der Kamera sind, zu unterstützen, damit die das sagen können und das ausdrücken können, was sie gut dastehen lässt. Also so ein bisschen den roten Teppich auslegen für andere, damit sie darüber spazieren können und am Ende sagen, hey, ich wusste gar nicht, dass ich das so gut kann. Und das ist halt diese Moderatorin, ne? In diese Rolle bin ich dann reingewachsen. Natürlich, wenn du dir die ersten Sendungen anguckst, die ich gemacht habe, schrecklich, da war ich noch nicht so locker wie
da warst jetzt. Du noch, ne? Kannst du das bitte nochmal sagen, was du gesagt hast? Ich habe das noch nie gehört, da habe ich den Mund aufgemacht. Ich so, was? Sozialistisch?
Allseits sozialistisch entwickelte Persönlichkeit.
Allseits sozialistisch entwickelte Persönlichkeit bedeutet, gestreamlined, mach, was man dir sagt, ja. Hab keine eigene Meinung. Und übrigens, ja. Du wirst jetzt Theologin, denn das haben wir uns für dich ausgedacht.
Na, ganz so war es nicht. Eigentlich hatten die sich ausgedacht, dass ich, was weiß ich, irgendwas ganz anderes werde. Das hat dann ja so eins zu eins doch nicht funktioniert. Also klar war, man wollte mir, ich wollte ursprünglich eigentlich Ärztin werden. Ich hätte gerne Medizin studiert. So. Und da wurde mir gesagt, nein, weil das wurde ja zugewiesen, die Studienplätze. Du konntest nicht sagen, ich habe meine 10. Klasse mit Auszeichnung abgeschlossen. Also an den Noten hat es nicht gelegen. Ja. Aber du konntest nicht sagen, so, ich habe jetzt hier einen sehr guten Abschluss gemacht, jetzt möchte ich gern das studieren, so wie heute mit dem Numerus Clausus oder so. Sondern der Staat hat bestimmte, der wollte ja sowieso keine studierten Leute. Also in der DDR wollte man ja lieber die Arbeiter, das Proletariat, ja, alle in die Produktion, ne? Und so war das sowieso schwierig, überhaupt an die Uni zu kommen. Und bei mir war es dann letzten Endes die Theologie. Auch über Umwege, wäre jetzt aber auch zu lang, das alles zu schildern. Mein erster Beruf, den man mir praktisch hingelegt hat, den Lehrvertrag war Gebrauchswerbe, Spezialausbildung, Werbemittelherstellung.
Ah, das sind Begriffe, ja, da kannst du,
die nennt man,
flippst du aus.
Die nennt man im Westen die Designerin. Also mein erster Beruf war im Prinzip Designerin. Und über Umwege bin ich dann eben doch an die Uni, aber nur für Theologie in der DDR. Mhm.
Ja, total spannend. Also das schüchterne Mädchen, das über eine Kultur und eine Gesellschaft versucht wurde zu streamline, bekommt ein 3-Tages-Ticket in die Freiheit, um etwas ganz, ganz Neues zu erleben.
Ja.
Und dieser Schlüsselmoment, jetzt stehst du vor der Kamera, jetzt oder nie. Und dieser Geschmack von Freiheit, dieser Geschmack von, ich möchte das, was da sonst noch so alles ist, das, ich kann mir vorstellen, das war eine ganz, ganz große Sehnsucht, die da berührt worden ist, oder?
Also auf jeden Fall war, also für mich ist, glaube ich, heute noch mein größter Wert Freiheit.
Ja.
Ja? Und das war natürlich wirklich für mich die Freiheit. Und ich habe damals, und das reden wir von den 90er Jahren, teilweise nicht verstanden, wie Kommilitonen und Kommilitonen von mir, ich habe in Frankfurt am Main dann weiter studiert und zu Ende studiert, unglücklich sein konnten. Ich habe gedacht, Oh, du gehst in den Supermarkt und da liegt nicht nur Mehl und Zucker und irgendein altes Brot wie in der DDR, sondern da liegen Südfrüchte, ja, da liegen Bananen, da ist eine Fülle, wo ich mich gar nicht entscheiden kann, welche Zahnpasta kaufe ich jetzt. Naja, wahrscheinlich erstmal die billigste, weil ich hatte ja nicht viel Geld, ne? Und wie man reisen kann, weltweit und irgendwie, ja, das gibt immer Wege. Also ich hatte ja auch kein Geld wirklich, aber gut, dann habe ich eben geputzt oder gekellnert und dann ging es halt nach Frankreich oder dann ging es eben nach Israel oder nach Griechenland. Also ich habe sehr viele Möglichkeiten gesehen, kommend aus einem Land, wo es sehr wenige Möglichkeiten gab.
Ich wollte gerade sagen, vor 89 ging es an die Mecklenburgische Seenplatte.
Ja, wir sind viel an die Ostsee, weil mein Vater hat in so einem Chemiekonzern gearbeitet. Und dann gab es eben diese, als Ausgleich, weil ich ja auch in Leipzig aufgewachsen bin, voll im Braunkohlegebiet, immer schlechte Luft, ne, vor allen Dingen im Winter. Dann kriegte man eben als Ausgleich für diese Braunkohleluft im Sommer 3 Wochen Ostsee. Deshalb waren wir oft an der Ostsee. Aber gut, Mecklenburg ist auch schön.
Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Auch dieser Weg raus wirklich auf eine ganz große Bühne mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das machst du ja heute nicht mehr.
Nein.
Und dein großer Wert der Freiheit hat damit mit Sicherheit, mutmaße ich jetzt, zumindest als Zünglein an der Waage eine Rolle gespielt, weil in dir noch sehr, sehr viel mehr steckt in Bezug auf das, was du wirklich möchtest in der Welt.
Ein kleiner Zwischenwurf durch mich. Denn es ist mein erklärtes Ziel, mindestens 100.000 Frauen mit meiner Arbeit, meinen Büchern und diesem Podcast zu erreichen, um einen positiven Unterschied zu bewirken. Damit mir das gelingen kann, brauche ich deine Hilfe. Abonniere diesen Kanal, teile deine liebsten Episoden mit deinen Soul Sisters und deinen Freundinnen. Schenk mir einen Kommentar oder ein Like und verrate mir, was gefällt dir besonders gut. Wo kann ich noch wachsen? Und ich verspreche dir als Gegenleistung diesen Podcast und mein gesamtes Wirken jeden Tag besser und besser und besser zu machen. Für dich und für alle, die ich inspirieren und berühren kann. Denn diese Welt braucht eine Welt randvoll mit heilen, vollständig selbstermächtigten und freien Frauen. Und was ich tun kann, um dazu einen Beitrag zu leisten, das möchte ich tun. Schön, dass du da bist.
Naja, ich würde es mal so sagen. Erstmal ist, glaube ich, wichtig zu betonen, als ich angefangen habe zu moderieren, war ich noch nicht so locker wie heute. Mhm. Ne? Also meine ersten Moderationen, ich sage immer, wenn wir in so einer Ausnahmesituation sind und auf die Bühne zu gehen oder vor eine Kamera zu gehen, für manche schon Videos zu machen, kann ich gut verstehen, ist eine Ausnahmesituation. Mhm. Weil wir plötzlich das Gefühl haben, wir sind nicht mehr unter uns, mhm, sondern wir geben dem einen ganz großen Bedeutungsrahmen. Da gucken uns Leute an, die sehen uns zu. Das ist dann irgendwo im Internet. Und das macht was mit uns. Und dann tendieren wir zu diesen 3 Alarmmechanismen, nämlich flüchten, totstellen oder angreifen. Kann man sehr gut auf der Bühne beobachten, wer wohin tendiert. Und bei mir war es das Totstellen. Also ich habe am Anfang wirklich so ganz steif geguckt und kaum Mimik gehabt und so, ne? Also das hat sich dann auch entwickelt. Und ja, ich durfte dann irgendwann immer mehr erfahren, wie man sich selber da auch dann selber nochmal befreien kann und wie es gelingen kann, auch vor einer Kamera oder auf einer Bühne plötzlich man selbst sein zu können. Und das ist ein ganz fantastisches Gefühl. Also,
wie ist dir das gelungen?
Ich glaube, durch sehr viel Reflektieren, ich habe mir nahezu jede Sendung angeguckt, habe dann festgestellt, also die da moderiert, das bin ich nicht. Was muss ich anders machen? Natürlich hatte ich auch Mentorings, Trainings, Coachings. Ne? Also ich habe schon immer auch gerne an mir gearbeitet oder Weiterbildungen gemacht oder mich eben damit beschäftigt. Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt. Und natürlich hilft auch Training, Übung. Ja? Ja. Also ich sage auch immer, Videos machen ist wie ins Fitnessstudio gehen. Wenn man das oft macht und sich da irgendwie dran gewöhnt und das zu so einer Gewohnheit wird, dann wird auch vieles leichter. Und weil du das gesagt hast mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ich musste für mich feststellen, dass ich ein Mensch bin, der nicht so gut in Systeme passt.
Ha.
Also es war zwar in meinem Leben ursprünglich nicht vorgesehen, dass ich ein freier Vogel werde, sondern ich war eher ein Vogel im Käfig. Aber offensichtlich gibt es in mir diesen Freiheitsdrang. Und das war ja auch dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich fahre nicht mehr zurück in die DDR. Also ich habe das ja riskiert, dann irgendwie weiter leben zu können, weiterkommen zu können, auch wenn ich nicht wusste, wie. Ne? Und deshalb habe ich auch nie in so ein System so richtig gut reingepasst.
Ja.
Und ich arbeite ja jetzt seit mehr als 25 Jahren selbstständig, also auch immer im vollen Risiko. Und am Ende würde ich aber sagen, es passt besser zu mir als alles andere.
Ja.
Weil ich Schwierigkeiten habe, mich anzupassen oder einzuordnen oder nur so ein Zahnrad in irgendeinem Getriebe zu sein. Das kann ich, aber nur so lange, wie ich das Gefühl habe, ich passe da rein. Wenn ich da nicht mehr reinpasse, wird es schwierig.
Ja. Kannst du den Begriff noch mal sagen? Ich kann mir das nicht merken.
Allseits entwickelte sozialistische Persönlichkeit.
Es ist zum...
Du, das haben wir als Erst-, Zweit-, Drittklässler in unsere Hefte geschrieben. Wir hatten ja auch sowas wie Staatsbürgerkundeunterricht. Und da ging es darum, reinzuschreiben, ich werde eine allseits entwickelte sozialistische Persönlichkeit. Und bei mir in der Schule war es ja auch noch so, weil du so erstaunt guckst, dass der Lehrer reinkam und gesagt hat, seid bereit, und wir mussten immer bereit.
Ich passe ins Bild. Was ich wirklich möchte, spielt keine Rolle. Das ist das, was ich aus... Also ich finde es katastrophal, erschreckend. Und es eröffnet gleichzeitig für mich tatsächlich ein ganz, ganz großes Verstehen für diesen krassen Drang nach Individualität und Freiheit, der und aber gleichzeitig Aufrichtigkeit, den ich bei ganz vielen Menschen erlebe, die durch die DDR, durch Eltern aus der DDR einfach geprägt worden sind.
Ja, und das ist ja auch die andere Seite der Geschichte. Ne? Es gab ja, das war das System.
Ja. Ja.
Und es gab dieses Zentralkomitee und es gab die Staatssicherheit, die die Leute überwacht hat. Aber so als Graswurzelbewegung haben sich ja viele Menschen in der DDR dann ihre eigenen kleinen Schollen gesucht. Es gab ja tatsächlich einen ganz anderen Zusammenhalt, ja, weil man so ein bisschen darauf angewiesen war, du hast jetzt irgendwie mal, was weiß ich, eine Banane erwischt, ich habe eine Schallplatte, können wir nicht irgendwie tauschen oder ich kann Autos reparieren, du bist irgendwie Bäcker, kann ich jetzt mal dein Auto reparieren und dafür kriege ich einen Weihnachtsstollen. Ne? Ja. Also so diese Tauschwirtschaft, diese Beziehungswirtschaft und diese kleinen Oasen, in denen man sozusagen dann doch sehr privat und in einer gewissen Weise durchaus auch frei schon reden und leben konnte, die hat es ja gegeben.
Ja. Ja?
Und dann gab es ja auch die friedliche Revolution, wo die Menschen von unten gesagt haben, uns reicht es.
Ja, ja? Graswurzeln.
Und ich glaube, dass es nicht stimmt, zu sagen, früher war alles besser. Da bin ich immer absolut dagegen, weil ich glaube, Menschen, die sagen, in der DDR war alles besser, vergessen, wie furchtbar es auch in diesem Land war und wie unfrei und welche Umweltverschmutzung man angerichtet hat und wie verlogen das auch war,
ja,
ja, mit dieser Planwirtschaft und alles ist übererfüllt und am Ende ist es ja doch alles zusammengebrochen, ne? Also irgendwas stimmte da ja nicht. Aber wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gucken, Westdeutschland, ne? Freiheit heißt ja auch nicht gleich, es ist immer nur leicht und es ist immer nur toll und auch heute wird ja noch versucht, Menschen einzureden, wie sie zu denken haben, wie sie zu leben haben, die Macht des Geldes. Ja, das ist ja, die Themen sind ja nicht weg.
Nee, ja? Überhaupt nicht. Und Freiheit ist ja auch das größte Risiko, was du eingehen kannst.
Absolut.
Also das ist ja, ja, diese Idee, ich möchte unbedingt frei sein, ja, bedeutet ja, dass du bestimmt, also dass du ganz, ganz viele Strukturen, die dich halten und auch die Identität, die dich ja hält, also das sozialistische Mädchen, ich kann mir das nicht merken. Aber so, das
allseitssozialistisch, ja, entwickelt sich nicht.
Aber das ist ja ein Teil von einer Identität, wenn man das ja mit einem solch steten Tropfen eingehämmert bekommt.
Aber du siehst, und es wirkt ja nicht unbedingt nachhaltig.
Bei mir nicht, nee, ich kann mir das nicht merken. Und es vor allem wirkt es auch nicht im Sinne von, da gibt es etwas in mir, das ist so anders und das ist so frei und das hat so viel Lust aufs Leben. Und ich traue mich gar nicht, das auszusprechen. Ich traue mich, das nicht an die Oberfläche zu bringen, weil da kommt von außen dieses Konstrukt, ich bin da so nicht erwünscht. Und da schlagen wir eine Brücke zu etwas, was, glaube ich, ganz, ganz viele kennen. Dieses, du hast so und so zu sein.
Ja.
Und dieses Gefängnis, du musst so und so sein, damit ich dich mag, damit du ins Bild passt, damit du richtig bist, damit du anerkannt bist, damit du einen beruflichen Erfolg kreieren kannst, so wie den andere schon vorgemacht haben. Und gleichzeitig ist da aber diese innere Stimme, dieses innere Gefühl von diesem, ich möchte frei sein oder ich möchte, ich bin gar nicht so und so, ich will gar nicht so und so sein, aber fuck, ich weiß gar nicht, wie das andere Sein funktioniert. Und nochmal, das größte Risiko, was jemand eingehen kann, ist es zu wagen, die Freiheit zu wählen, weil die Struktur fällt dann weg.
Absolut.
Und du hast eben schon gesagt, du bist seit 25 Jahren selbstständig und deine Arbeit hat immer etwas mit dieser Stimme zu tun. Und deine Arbeit hat immer etwas damit zu tun, es zu wagen, die Person zu sein, die du in Wahrheit bist.
Ja.
Deine eigene Lebensgeschichte, dieses, wer bin ich wirklich? Wer möchte ich sein? Und wie kann ich die Sehnsucht, die da ist, diese Stimme, wie kann die einen Platz bekommen? Erzähl mal bitte, was du heute konkret machst und mit welchem Ziel?
Ja, also meine wirklich Herzensmission ist es, Menschen zu befähigen, dass sie einerseits erkennen können, wie du es eben formuliert hast, wer bin ich eigentlich wirklich? Ja, dass sie also nicht mehr das Gefühl haben, sie müssten irgendeine Rolle spielen oder sie müssten sich hinter irgendeiner Fassade verstecken oder aber sich in einem System bewegen, so nach dem Motto, ich bleibe noch so lange festangestellt, bis ich ganz viel Sicherheit habe, dass ich mir dann das freie Leben leisten kann. So funktioniert es nach meiner Erfahrung in der Regel nicht. Ja? Also meine Mission ist es, Menschen zu befähigen, sich selbst anzugucken, wer bin ich eigentlich wirklich und was ist da in mir? Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch in sich einen goldenen Kern trägt, den sie oder er zum Strahlen bringen darf.
Ja.
Und das ist für uns nicht ganz so einfach, weil wir in der Regel alle mehr oder weniger in unserer Kindheit beim Aufwachsen gehört haben, so wie du bist, bist du noch nicht gut genug oder du musst irgendwie anders sein oder nur wenn du so und so bist, gehörst du dazu. Und dann passen wir uns ja auch an, weil wir zugehörig sein wollen, weil wir Sicherheit brauchen, das sind Grundbedürfnisse. Nur irgendwann, wenn ich viele, viele Jahre mir Dinge, ja, mir ein Korsett angezogen habe, was gar nicht zu mir passt, dann steht, glaube ich, jeder Mensch irgendwann in seinem Leben vor der Entscheidung, will ich dieses Korsett eigentlich weiter tragen? Auch wenn ich merke, es wird eng mit der Luft, ja? Oder gehe ich in die Freiheit und gucke, was ist da eigentlich wirklich in mir? Und ich liebe es eben, Menschen zu befähigen, dass sie sich selbst ausdrücken können und zwar nicht nur auf der rhetorischen Ebene, dass sie tolle Worte wählen können oder tolle Sätze sagen, sondern eher, dass es von innen herauskommt. Also ich sage ja immer gerne, Rhetorik allein reicht überhaupt nicht. Du machst so ein Seminar, das hast du nach 3 Tagen vergessen oder spätestens nach 3 Wochen. Und vor allen Dingen unter Druck und Stress kannst du das nicht abrufen, was du dir angelernt hast oder handwerklich hast irgendwie erklären lassen. Deshalb arbeite ich lieber auf der Ebene zu sagen, du darfst verinnerlichen oder innen wahrnehmen, was du eigentlich ausdrücken möchtest. Und dann kannst du es verkörpern.
Ja.
Und wenn ich das verkörpern kann, dann habe ich es drauf. Dann muss ich mich nicht mehr fragen, was hat die Angela da gesagt? Wie soll ich das machen? Nein, du hast es einfach drauf. Und selbst wenn du dich dann mal versprichst, ist das überhaupt nicht schlimm, weil du bist authentisch.
Ja.
Und Menschen versprechen sich nun mal. Und dann denken andere, wow, die ist ja auch nicht anders als ich. Und entwickeln Sympathie. Ja? Also wir haben manchmal so ganz verdrehte Vorstellungen davon, wie wir eigentlich auftreten müssten, wie wir eigentlich reden müssten. Und das wieder freizulegen. Wie ist es eigentlich menschlich? Wie ist es eigentlich natürlich? Ich darf zu mir stehen. Ja? Und ich darf das ausstrahlen, was in mir ist. Das ist meine Leidenschaft. Und ich finde auch wunderschön zu sehen, wenn ich Menschen begleiten darf und zu erleben, was das für eine Erfüllung ist, wenn sie dahin kommen.
Ja.
Ich mache es mal an einem Beispiel fest, weil das klingt immer vielleicht so ein bisschen abstrakt. Derjenige Mensch, der gemeint ist, der weiß das schon, dass ich ihn meine, aber ich sage natürlich keine Namen. Also ich hatte einen Mann in meinem Mentoring, der wirklich viel drauf hat, ja, der sich auch viel Wissen angeeignet hat, auch auf dem Hintergrund, dass er eine schwere Kindheit hatte, dass er auch Tod erlebt hat und so weiter. Und der war der Meinung, wenn er spricht, muss er immer wie so ein Maschinengewehr. Und wenn der Videos gemacht hatte, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich muss in Deckung gehen. Ja, der hat mich mit seiner Art zu reden fast erschlagen oder attackiert. Ne? Und in normalen Kontexten geben die Menschen nicht das Feedback.
Ja.
Die wenden sich ab, die hören ihm nicht mehr zu, die gehen auf Distanz. Ne? Aber es geht eben keiner wirklich hin und sagt, pass mal auf, hör mal auf damit. Mhm. Ne? Und das ist meine Arbeit. Also ich durfte ihm dann sagen, du, das bist nicht du. Was fühlst du eigentlich? Wenn du das und das sagen willst, wenn du über dieses Thema sprechen willst, wie fühlt sich das eigentlich für dich an? Was fühlst du eigentlich wirklich? Und jetzt ist er in der Lage, Videos zu machen, wo er mit seiner Stimme modulieren kann, wo er mal leiser ist, mal lauter ist, wo er mal schneller spricht, mal langsamer spricht. Und das ist lebendig.
Mhm.
Ja? Das ist nah an Menschen. Ja? Und dahin zu kommen, das ist im Prinzip der Schlüssel.
In deiner Erfahrung, in Bezug auf Sprechen, in Bezug auf authentischen Ausdruck, vorhin fiel schon der Begriff Verkörperung.
Mhm.
Wie kommt man in Bezug auf den eigenen Ausdruck in eine Verkörperung?
Also für mich ist ganz, ganz wesentlich Wahrnehmung und sich seiner selbst bewusst werden. Viele kommen ja und sagen, ich möchte gerne souverän sein. Ich möchte gerne selbstbewusst sein, wenn ich auf eine Bühne gehe. Aber ohne diesen Prozess, sich seiner selbst bewusst zu werden. Und das geht nicht. Ja? Also ich darf mir zum Beispiel angucken, jeder Mensch tendiert ja zu was anderem. Ne? Die einen reden zu leise, die anderen zu laut. Manche Frauen reden mit so einer Piepsstimme. Ne? Und es kann ja alles passieren, ja, wenn ich herausgefordert bin zu präsentieren. Und da darf ich mal innehalten und mir mal einen Moment Zeit nehmen und natürlich auch mich gerne begleiten lassen. Was mache ich da eigentlich?
Mhm.
Was passiert da eigentlich? So, und wenn ich dafür ein Gefühl entwickelt habe, was passiert da eigentlich in mir? Was mache ich da eigentlich? Dann kann ich mich fragen, und will ich das so?
Mhm.
Oder welche Ursachen hat das? Ich sage in meinen Mentorings immer, da kommen die Leute und werten sich ja gleich selber ab. Ne? Ah, ich bin so doof, ich mache das so. Dann sage ich immer, halt mal, alles hat seine Gründe.
Ja.
Dass du dich so verhältst, wie du dich verhältst, hat gute Gründe. Du hast das irgendwann mal dir angeeignet, weil du dazugehören wolltest, sicher sein und. Und deshalb darf ich das eben auch erstmal wahrnehmen und dann, sage ich, in Dankbarkeit loslassen. Ja. Also so sich selber zu verachten, weil ich Kritiker habe, sich selber zu verachten, weil ich Wächter in mir habe und die weghaben zu wollen, das nützt ja nichts. Umso stärker werden die, umso mehr zeigen sie mir, wie sehr ich sie brauche angeblich, um mich nicht zu blamieren, um nicht irgendwie beschämt zu werden.
Ja.
Und das ist dieser Wahrnehmungs- und Bewusstwerdungsprozess für mich natürlich am besten in einem geschützten Raum, wo auch jemand ist, der den Raum halten kann. Und dann kann ich mich fragen, will ich das noch so? Nein, will ich das gerne anders? Und dann können wir gucken, und wie fühlt sich das an? Ja? Also wie fühlt sich denn zum Beispiel wahre Souveränität für mich an? Verkörper das mal. Ja? Und dann wird das genau wie in deinem Training sein. Man nimmt sofort eine andere Haltung an.
Ja. Ja?
Und dann geht es darum, du sagst ja immer so schön, erinnere dich an dich. Und das ist genau das. Du musst dich nicht fragen, wie halte ich jetzt die Hände, mache ich jetzt die Merkel-Raute, sondern du darfst dich nur daran erinnern, wie fühlt sich Souveränität für mich an? In jeder Zelle meines Körpers. Und dann habe ich das drauf. Und diesen Wahrnehmungs- und Bewusstwerdungsprozess, in dem ich dann auch lerne, mich selber regulieren zu können, weil ich kann mich erinnern, wie sieht das aus, wenn ich souverän bin, wie fühlt sich das an? Und dann kriege ich Selbstvertrauen. Und wenn ich Selbstvertrauen habe, dann traue ich mich selber zu verwirklichen. Und so geht das Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt.
Wenn jemand diesen Prozess mit dir erlebt, und meistens kommen die Menschen ja mit so einem Anliegen im Business-Kontext, im Arbeitsfeld, mhm. Ich kann mich nicht so gut durchsetzen. Oder ich mhm. möchte auf eine Bühne gehen und ich habe Schiss davor und ich weiß mhm. nicht, wie ich gut... Also mhm. das hat ja immer so einen Kontext von, mhm. Ich muss meine Position souverän beziehen, um mhm. meinen Standpunkt zu machen. Mhm. Wenn jemand jetzt so etwas mit dir gemeinsam trainiert und übt mhm. und dann, na klar, im Business-Kontext, im Berufsfeld seine Position ganz neu einnehmen kann, mhm. was passiert darüber hinaus mit diesem Menschen?
Das strahlt auf alles aus.
Ja.
Also diese Arbeit mit sich selbst, an sich selbst, hin, ich sage das manchmal, zur wahren Größe. Ja? Mhm. Wenn ich so eine Überschrift wähle, wie komm in deine wahre Größe, was ich toll finde, kann ja nicht unbedingt jeder was damit anfangen. Mhm. Aber darum geht es im Prinzip. Und wenn ich diesen Weg gehe, strahlt das auf alles auf. Auf mein Wohlbefinden, auf mein Lebensglück, auf meine Beziehungen, auf meine Arbeit. Bis hin sogar natürlich zum Geldverdienen. Ja? Also Menschen, die mit sich stimmig sind, die man dann auch charismatisch nennt, die haben einfach eine Ausstrahlung. Und ja. denen folgt man lieber als irgendwelchen anderen Gestalten, wo man das Gefühl hat, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Ja, der oder die redet zwar irgendwie ganz gut, aber irgendwas ist da. Mhm. Ja? Und da, denke ich eben, sind wir Menschen auch rein von der Evolution her so darauf getrimmt, in einem Bruchteil von Sekunden wahrzunehmen, ist da jemand stimmig? Lauert da noch irgendwas in der Mikromimik oder in irgendeinem Körperausdruck, was diese Person zwar bewusst gar nicht zeigen will, aber unbewusst vermittelt sich das.
Ja. Ja, Energie ist lauter als 1000 Worte.
Ja, absolut.
Es ist so, Hashtag ist so.
Ja, ja, genau.
Energie ist lauter als 1000 Worte. Ja. Und ich habe ja meine ersten paar Keynotes mittlerweile auch hinter mir. Mhm. Und ich bin auch ganz ohne deine Begleitung. Mhm. Aber tatsächlich dieses Element von... Ich gehe da raus, ich will meinen Standpunkt vertreten mhm. und ich will es unbedingt gut machen. Mhm. Ich möchte es gut machen, das muss jetzt hier die Show sein.
Ja.
Und das erzeugt bei mir so einen krassen Druck. Absolut. Und so ein heftiges Lampenfieber. Und die Erlösung dieses, ey Mann, es reicht einfach, du zu sein.
Toll. Das ist für mich, wenn ich da mal einhaken darf, immer dieser Perfektionismus. Ne?
Ja.
Also ich sage ja und schreibe darüber ja auch in meinem Expertenbuch im Übrigen, kann man sehr viel nachlesen. Perfektionismus ist eine verführerische Chimäre. Der Perfektionismus redet uns ein, ich mache dich besser.
Ja.
Wenn du diesen Perfektionismusanspruch hast, dann wirst du toll. Das Gegenteil passiert. Weil ich eben durch diesen Perfektionismus Druck und Stress bekomme, verenge ich mich in meinen Möglichkeiten und kann nicht aus den Vollen schöpfen.
In dem Moment reicht es ja auch nicht, ich zu sein, sondern ich möchte es perfekt machen.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich dann realisiere, ich kann es gar nicht perfekt machen, bricht mir sofort ein Zacken aus der Krone. Ja. Und in dem Moment, wenn mich da aber 500 Leute angucken, dann ist das ein echt mieses Timing für einen Zacken, der aus der Krone bricht.
Also das ist es sei denn, ich kann damit umgehen.
Genau.
Das ist nämlich so ein zweiter Punkt, wo ich immer sage, egal was dir auf der Bühne passiert, dann geh damit, was ist. Also versuch gar nicht erst, das wegzudrücken oder unsichtbar zu machen, sondern sag, jetzt habe ich meinen Text vergessen.
Das Ding ja? ist ja, in dem Moment, wo du bist mhm. und wo du richtig, also wo das reicht, du zu sein, mhm. in dem Moment, wo du wirklich authentisch, als du selbst den Standpunkt machst, mhm. dann ist es ja vollkommen wurscht, ob es dir perfekt gelingt. Mhm. Und das war für mich wirklich so ein erlösender Moment, als ich das... Mhm. endlich gecheckt habe, gesagt ja. habe, vergiss die Show.
Das ist sehr spannend, weil ich bin zwar jetzt schon fast 30 Jahre als Moderatorin unterwegs, aber mir kann es auch noch passieren, unmittelbar vor einer Moderation, dass da irgendwie so ein kleiner Wichser in meinem Gehirn mir sagt, so und heute wirst du zum ersten Mal in deinem Leben den Text vergessen haben. Das passiert. Eine Sekunde, bevor ich auf die Bühne muss. Nun bin ich aber geübt genug, um mir selber dann sagen zu können, komm, halt die Klappe, es wird gelingen. Aber ich nehme mir zum Beispiel heute im Vergleich zu vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, nicht mehr unbedingt vor, das und das will ich sagen, das muss ich drauf haben durch meine Vorbereitung.
Ja.
Sondern ich nehme mir vor, Ich will, dass wir alle hier in diesem Raum einen tollen Abend haben.
Ja.
Oder einen tollen Tag haben. Und das finde ich so viel wichtiger. Ja. Ich bin sozusagen nicht mehr die, die die richtigen Worte spricht. Hoffentlich stimmt das, was ich sage. Aber das ist für mich die Vorbereitung. Das mache ich bitte davor, bevor es losgeht. Aber in dem Moment, wo die Veranstaltung losgeht oder die Kamera an ist oder das Rotlicht angeht, da geht es darum, eine Stimmung zu erzeugen, eine Atmosphäre aufzubauen, Energien wahrzunehmen, ja, auch wenn ich wahrnehme, dass jemand im Publikum irgendwie fast einschläft oder nur noch am Handy rumdattelt, dann darf ich damit umgehen.
Ja.
Ja, und dann darf ich darauf eingehen. Wenn es geht, nicht so, dass diese Person peinlich berührt ist, aber warum nicht damit gehen?
Ja, ja.
Die anderen sehen es doch auch. Ja.
Ja.
Und das ist eigentlich so die wahre Souveränität. Wenn ich mich traue, dann mit dem zu gehen, was ist, wenn mir mein Text wegrutscht oder ich einen Blackout habe, zu sagen, ich habe jetzt einen Blackout, tut mir leid, ich gucke mal kurz auf meine Karten oder was weiß ich, ja. Einfach sich daraus kein Problem mehr machen, weil man denkt, man muss irgendwie perfekt sein.
Das ist auch ein ganz schöner Punkt, den du gebracht hast, weil das, worum es dann geht, ist die Intention hinter dem, was du gleich tust.
Ja.
Beziehungsweise die Intention in dem, was du gerade in diesem Moment tust.
Ja.
Und wenn die Intention klar ist, die Vorbereitung steht vorher und dann eine so, so sinnstiftende Intention dahinter zu packen, dann ist es ja tatsächlich fast egal, was dir passiert.
Ja.
Weil die Menschen, Energie ist lauter als 1000 Worte, sie spüren ja die Intention dahinter und dann verzeihen sie einem ja jeden Fehler. Und in dem Moment, wo du bist, es reicht, du zu sein, bricht auch kein Zacken aus der Krone und dann kann die Sache ja nur noch gut werden.
Ja, und das klingt jetzt aber so leicht, ne? Und trotzdem möchte ich sagen, das braucht Wagniskapital, sage ich dann an der Stelle gerne mal. Und Mut, ja? Also das ist nichts, was man gemeinhin so aus dem Ärmel schüttelt, sondern das braucht auch wieder so eine Bewusstheit. Ja, ich gehe so bewusst in diese Situation, dass ich mir sage, egal was passiert, ich habe mich gut vorbereitet, ich werde da keinen Schwachsinn erzählen, weil ich mich vorbereitet habe, auch wenn ich es vielleicht anders sage, als ich es ursprünglich gedacht habe. Daraus mache ich mir dann kein Problem mehr.
Ja.
Und ich will, was weiß ich, dass die Leute einen guten Abend haben, eine schöne Veranstaltung, ein tolles Seminar, dass sie inspiriert nach Hause gehen oder was immer jetzt meine Aufgabe da ist. Ne?
Mhm.
Aber dass ich das wirklich klar habe und dass das über allem steht. Und es geht auch nicht nur um mich, weißt du? Also viele denken ja dann auch, diese Ego-Problematik, ja. Nein, es geht, ich habe dann, wie ich es am Anfang gesagt habe, eine dienende Funktion.
Ja.
Und ich glaube, das wird vielleicht auch zu wenig gesehen, wenn dann vielleicht noch so ein bisschen so eine narzisstische Komponente ins Spiel kommt, dass man bewundert werden will und abhängig ist von dem Applaus oder so, dann wird es vielleicht wieder schwierig. Aber wenn ich das als dienende Rolle annehmen kann, ich darf jetzt Menschen zu etwas inspirieren oder ich darf für Aha-Momente sorgen oder ich darf sie voranbringen oder ich darf ihnen Klarheit bringen. Für mich ist ja Klarheit so ganz, 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 ganz wichtig. Schlüssel für jeden Erfolg. Wir sind alle viel zu verwirrt und unklar oft, ja?
Ja.
Und zugeballert sowieso von allen möglichen Informationen. Und Klarheit ist dann einfach wie so ein reinigendes Gewitter. Ne? Und wenn ich das in Menschen bewirken kann, dass sie wieder durchblicken, worum es eigentlich geht. Das ist doch super.
Und in die Verkörperung kommt man tatsächlich durchs Tun. Ja. Also im Sinne von, wahrscheinlich trainierst du schon auf eine gewisse Art und Weise diese Situation, die dein Trainee, dein Mentee, mit dem er gekommen ist, dieses Anliegen, ich möchte lernen, mich zum Ausdruck zu bringen. Ich möchte lernen, meinen Mund aufzumachen und meine Position zu beziehen. Es gelingt ja erst, wenn man den Mund dann auch wirklich aufmacht.
Absolut. Und guckt, was hat denn bisher dazu beigetragen, dass ich ihn eher gehalten habe?
Ja.
Was hat denn dazu beigetragen, dass ich unter meinen Möglichkeiten geblieben bin? Oder dass ich mein Licht unter den Scheffel gestellt habe? Und bei vielen, wenn nicht sogar bei allen, liegen Erlebnisse in der Kindheit.
Mhm.
Verletzende Erlebnisse, schmerzhafte Erlebnisse. Also da fließen auch durchaus mal Tränen. Und immer, wenn jemand weint im Mentoring und sich dafür dann anfängt zu schämen, sage ich, du, das ist so toll.
Ja.
Das ist so befreiend. Ja, oder ganz oft wird auch erst mal gegähnt viel.
Gähnen ist...
Und wo ich dann auch mal sage, die Leute fangen sich dann an, dafür zu schämen. Ich sage, wunderbar, das ist das größte Kompliment für mich, weil ich spüre, dass du dich entspannst.
Ich wollte gerade sagen, Gähnen ist ein Symptom des parasympathischen Nervensystems und das signalisiert dir Entspannung und Lösung.
Ja. Und da kann ja erst was Neues entstehen.
Ja.
Nicht, wenn ich hier so, ich will jetzt aber locker sein.
Ja, wir wollen hier mal Zahlen, Daten, Fakten und lass uns mal, let's go. Ja, das sind wir sehr, sehr, sehr sozialisiert auf dieses, wir wollen jetzt gestreamlined Zahlen, Daten, Fakten und so ist das Kochrezept. Und wenn du das exakt einhältst, dann wird es funktionieren. Das ist schön, aber in der tatsächlich gelebten Praxis sind wir doch alle einzigartig.
Und keine allseits entwickelten sozialistischen oder kapitalistischen oder sonst wie Persönlichkeiten.
Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Liebe Angela, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Für deine Zeit, für dein Danke. Wissen. Gibt es noch eine Message, die du da lassen möchtest, die du denen sagen möchtest, die den Mund aufmachen wollen und es sich bis heute nicht getraut haben?
Ja, also wir sind nicht hier in diesem Leben, was ja sowieso nur sehr kurz ist, um die Klappe zu halten, sondern wir sind in diesem Leben und werden erwachsen und lernen zu laufen und zu gehen und Messer und Gabel zu benutzen, um uns auszudrücken. Und ich habe den Eindruck aus meiner Praxis, dass leider viel zu oft noch die den Mund halten, die wirklich was zu sagen haben. Und eher die plappern und es gibt den schönen Spruch, wenn du den ganzen Tag nur Blech redest, fangen deine Gedanken irgendwann an zu scheppern. Also wir haben zu viel Schepperer. Wir brauchen mehr Menschen, die wirklich was zu sagen haben.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wenn du das Buch von Angela haben möchtest, um der Thematik mal noch tiefer auf den Grund zu spüren, dann findest du den Link dazu hier in der Beschreibung zu diesem Podcast, zu diesem Video. Und du wirst auch die Webseite von Angela werde ich dort auch platzieren. Das heißt, wenn du da mal tiefer spüren willst, tiefer schnuppern willst, tiefer forschen willst, findest du das alles hier unten. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.